Hallo und herzlich willkommen zur 86. Episode unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und zunächst begrüße ich wie immer meinen Kollegen Marc Sommer. Hallo Marc.
Ja, hallo zusammen. Hallo Wolfgang.
Ja Marc, heute müssen wir mal über ein Thema sprechen, das in den letzten Wochen eine enorme gesellschaftliche und politische Dynamik entwickelt hat. Es geht um Begriffe wie Leistungsverweigerung, vielleicht Verweichlichung auch und eine These, dass Deutschland kollektiv krank feiert. Wenn man den führenden Politikern zumindest in den Talkshows so zuhört, dann entsteht ja eigentlich der Eindruck, wir Deutschen lägen nur noch im Bett und würden uns wegen jedem Zwicken im Zeh direkt krank schreiben lassen. Lass uns da mal ganz sachlich einsteigen. Also, ist Deutschland einfach müde geworden, Marc?
Tja, in der Tat. Das erhitzt die Gemüter im Moment ziemlich stark. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich auch in die Lage eines mittelständischen Unternehmers oder einer HR-Leitung versetze, da kann ich die Frustration rational durchaus nachvollziehen. Ja, denn die nackten Zahlen der Krankenkassen lügen ja nicht. Ja, wir haben in den letzten 2 Jahren historische Höchststände erreicht. Im Schnitt fast 20 Fehltage pro Beschäftigten im Jahr. Vor 10 Jahren lagen wir noch bei 12 bis 15 Tagen. Das ist ein massiver Sprung. Ja, und der unsere Wettbewerbsfähigkeit auch real gefährdet. Wenn die Bänder stillstehen, kostet das die Wirtschaft Milliarden. Also betriebswirtschaftlich absolut valider Punkt.
Ja, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, die allermeisten und wir ja auch alle bei den besorgten Betrieben. Also der wirtschaftliche Schaden ist real. Wir haben da ja auch schon öfter darüber gesprochen. Wir haben ja unsere eigenen Berechnungen auf. Wir sprechen ja hier von bis zu 100 Milliarden Euro Wertschöpfungsverlust pro Jahr oder mehr. Aber das Problem, das ich sehe aktuell, ist so ein klassischer Diagnosefehler. Ne? Also eine absolut richtige, schmerzhafte Diagnose. Wir haben zu viele Fehlzeiten. Wird so mit etwas Populistischem so verknüpft. Und das ist gerade das, was behauptet wird, die Menschen machen alle blau, ne, weil sie keine Lust mehr haben, oder Work-Life-Balance, ne, über alles stellen und so weiter. Das ist ja dann keine Analyse. Und das ist eher so eine Erzählung, die dann auf das Ganze so übertragen wird. Und da möchten wir mal drüber sprechen, glaube ich, heute ganz intensiv.
Naja, klar, der Mensch hat immer Tendenz, nach einfachen Lösungen zu suchen. Aber schauen wir mal wirklich in die Praxis. Ich bin jetzt Teamleiter und ich sehe, dass die Krankmeldungen parallel zu den Debatten über die 4-Tage-Woche nach oben schießen. Ja, da denke ich mir doch, Mensch, der Verdacht ist nahe, der berüchtigte Brückentag-Schnupfen, den gibt's hier nun mal. Ist das nun alles nur ein Mythos?
Ja? Nee, das wäre ja auch naiv. Also jedes System hat Trittbrettfahrer, wenn man es mal so sagen will. Also wenn jemand so nach einem Festivalwochenende montags blau macht, dann ist das aber auch ja ein Führungsthema, ne, das im Betrieb gelöst werden muss. Aber schauen wir uns noch mal die Relationen an. Also der große Anteil dieser historischen Höchststände geht ja eben nicht auf diese eintägigen Schnupfen oder der Montag nach dem Wochenende zurück. Ne? Also wir hatten eine massive Welle an Atemwegserkrankungen nach den Corona-Jahren. Und was viel schwerer wiegt, ja auch einen gigantischen Anstieg bei den psychischen Erkrankungen, ja, Burnout, Depression, schwere Belastungsstörung. Und das simuliert man ja nicht für ein langes Wochenende. Das sind statistisch gesehen oft monatelange Ausfälle und die machen diese hohen Zahlen auch aus.
Ja, absolut, das ist richtig. Und da entsteht natürlich ein Teufelskreis. Ja, wenn in einem 10er-Team 2 Leute monatelang ausfallen, dann müssen die anderen 8 die Arbeit auffangen. Und natürlich steigt dann deren Belastung auch erheblich. Und das ist dann so ein Risiko eines Domino-Effektes, dann mit dem Nächsten zusammen, ja. Also der Krankenstand füttert sich sozusagen selbst. Und schauen wir mal, wenn die Politik die AU ab Tag 1 fordert, ist das ja der Versuch doch irgendwie eine Hürde aufzubauen, um dieses Heißlaufen vielleicht irgendwie zu bremsen. Das ist zunächst mal oder wirkt wie ein nachvollziehbarer Kontrollhebel, oder?
Ja, um mal bei deinem Bild zu bleiben, des Heißlaufens, also der Wunsch zu löschen, wenn die Hütte brennt, der ist ja verständlich. Und das wollen wir alle. Aber man muss halt dort ansetzen, wo das Feuer entsteht. Also wenn wir über die AU ab dem ersten Tag sprechen, dann reden wir über Kurzzeiterkrankungen von 1, 2, vielleicht 3 Tagen. Und diese machen zwar viele Meldungen aus, verursachen aber laut Krankenkassendaten gerade einmal magere 5 bis 7% aktuell 7% aller Fehltage in Deutschland.
Tatsächlich nur 5 bis 7%.
Ja, ja, genau. Und selbst wenn man, ich sag mal, in diesem Bereich durch, ich sag mal, durch maximale Härte, Bürokratie etc. komplett auf null reduzieren würden, was utopisch ist, nebenbei bemerkt, dann hätten wir fast nichts eigentlich vom Gesamtproblem gelöst. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, finde ich. Aber wir schaffen uns durch diese Lösung oder durch diesen Vorschlag, der jetzt umgesetzt werden soll, sofort ja ein anderes Problem, das riesig ist meiner Meinung nach, den Präsentismus. Ja. Also wenn Menschen trotz Krankheit zur Arbeit kommen, weil die Hürde für eine Krankmeldung zu hoch wird, kommen wir vielleicht noch drauf, verschieben wir das Problem ja nur und diese Menschen arbeiten dann eingeschränkt, machen Fehler und stecken am Ende das restliche Team an etc. Ne?
Das Präsentismus-Thema ist natürlich riesig, das wissen wir ja. Vielleicht nochmal zur Erklärung, was ist Präsentismus? Das ist, die Menschen sind am Arbeitsplatz, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht voll leistungsfähig oder leistungsbereit. Mhm. Ja, Wolfgang, dann heißt das, dass der Kontrollversuch möglicherweise nach hinten losgehen könnte und die Fehlzeiten sogar im Team eher noch multiplizieren könnte.
Ja, exakt. Also das ist eine Logik zumindest, die liegt sehr nah. Und wie du gesagt hast, die Wirtschaft leidet unter den Fehlzeiten. Aber die Ursache ist keine kollektive Faulheit. So. Und wer das behauptet, betreibt meiner Meinung nach Symbolpolitik. Ich möchte das so deutlich sagen und lenkt auch von den echten Belastungen am Ende ab.
Na gut, da kommen wir auch direkt zu dem gefühlten Beschleuniger dieser Entwicklung, auch viel diskutiert aktuell, der telefonischen Krankschreibung. Mhm. Die Befürworter der Reform sagen ja, seit es die Telefon-AU gibt, sind die Zahlen explodiert. Und das ist der beste Beweis für Missbrauch. Ja, gibt es denn da handfeste Daten, die aus deiner Sicht diesen gefühlten Zusammenhang stützen?
Ja, und das ist ja genau in diesem Zusammenhang die Gretchenfrage. Und die Antwort ist ein klares Nein. Ja? Also der Deutsche Hausärzteverband hat das kürzlich auch nochmal sehr transparent aufgeschlüsselt. Die Tele-AU, also die telefonische Krankschreibung, macht gerade einmal rund 1% aller ausgestellten Krankmeldungen in Deutschland überhaupt aus. Ein einziges Prozent.
Gut, das ist natürlich nicht wirklich viel, ja. Also in der öffentlichen Wahrnehmung klingt das eher fast so nach der Hälfte aller Fälle.
Ja, genau, das ist auch der Punkt, ja. Also es wird hier ein riesiges politisches Fass aufgemacht für ein Phänomen, was eher so im homöopathischen Bereich liegt, ne? Und auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung übrigens, das DIW, sagt ganz klar, es gibt bis heute keinen statistisch belastbaren Nachweis, dass die Tele-AU den Krankenstand kausal nach oben getrieben hat. Also wir verwechseln ja hier oft Korrelation mit Kausalität, ne? Also ja, der Krankenstand, der stieg, wie du es auch gerade gesagt hast, als die Tele-AU da war, aber er stieg wegen realen Infektwellen und psychischen Belastungen, nicht wegen des Telefonats mit dem Arzt.
Ja, verstehe ich von der Statistik, ja klar. Jetzt aber nochmal für einen Betrieb, in dem der Dienstplan wirklich auf Kante genäht ist. Dann zählt ja jeder einzelne Tag. Ja. Und die Sorge, dass eine niedrige Hürde im Zweifelfall eher zum Hörer greifen lässt, ist doch menschlich absolut nachvollziehbar.
Ja, absolut. Aber die Tele-AU ist ja kein, Freifahrtschein, ne, den man sich per App klickt. Also man spricht immer noch mit einem Arzt, der seine Patienten im besten Fall dann auch seit Jahren kennt. Ja, oft ist das ja so. Und wenn wir diese Hürde jetzt künstlich erhöhen, um dieses 1% zu jagen, dann schießen wir uns als Volkswirtschaft wirklich ins eigene Knie, würde ich sagen. Also wir strafen ja damit umgekehrt die ehrlichen 99% und überlasten die Praxen für ein gefühltes Missbrauchsproblem, ne, an den Rändern.
Ja gut, das hat natürlich möglicherweise auch einen psychologischen Effekt auf die Menschen. Ich meine, wenn Politiker hier, Thorsten Freitz zum Beispiel, sagen, ein Attest ab dem ersten Tag sei nicht zu viel verlangt, dann klingt das doch eigentlich ganz pragmatisch. Stellt sich natürlich die Frage, wie kommt das denn dann bei den Beschäftigten an?
Also ich finde, das ist vielleicht sogar der entscheidende Punkt in dieser ganzen Sache. Also es geht hier wirklich um die Psychologie der Führung auch. Offiziell soll die Reform die Wirtschaft stabilisieren. So, ne? Und jetzt sagt ja auch niemand explizit, wir halten euch alle für faul. Aber die implizierte Botschaft, die steckt da ja im Prinzip zwischen den Zeilen ganz klar. Also wir vertrauen euch nicht. Und weil wir euch nicht vertrauen, verschärfen wir die Kontrolle.
Ja, und gleichzeitig möchte man die Berichtspflichten abschaffen, ja. Aber entlastet das nicht trotzdem die Führungskräfte vor Ort? Ich sag mal, wenn hier staatlich dieser Standard Tag 1 vorgegeben wird, dann kann die Führungskraft doch sagen, hey, pass mal auf, das ist nicht meine persönliche Schikane, das ist jetzt eben gesetzlicher Standard. Das macht doch für die Betriebe, macht es doch in gewisser Weise einfacher, auch da klare Kante zu zeigen.
Ja, ist ein total spannender Punkt. Das ist wirklich eine verlockende Abkürzung, würde ich sagen. Es ist aber auch ein gefährlicher Trugschluss. Also Vertrauen, das ist ja kein, ich sag mal, so ein Schönwetterluxus, ne? Sondern das ist ja, Vertrauen ist ja sozusagen die Grundlage. Es ist ja das Betriebssystem moderner Organisationen. Also wenn wir Misstrauen sozusagen per Gesetz zum Standard erklären, dann wird dieses, ich nehme den Begriff nochmal, das Betriebssystem bei den 95% der Beschäftigten, die absolut engagiert und ehrlich sind, bei denen wird das beschädigt. Ja? Also diejenigen, die das System wirklich ausnutzen wollen, die hält ja auch ein Attest ab Tag 1 nicht auf. Ja? Also die gehen dann eben zum Arzt. Aber die loyalen Mitarbeiter, die stehen, würde ich, so kann man es ja fast, also muss man es ja eigentlich einordnen, alle irgendwie unter Generalverdacht.
Ja, man würde also die Mehrheit bestrafen und ein Stück weit auch natürlich riskieren, die emotionale Bindung der Leistungsträger zu verlieren und dabei trotzdem das eigentliche Problem dann nicht lösen. Ja. Aber lass uns mal das ganz konkrete physische Paradoxon dahinter durchspielen. Wenn der Staat den Druck erhöht und sagt, ab Tag 1 müsst ihr zum Arzt, zwingen wir dann möglicherweise sogar die Menschen damit nicht sogar in längere Ausfallzeiten?
Ja, das ist genau diese Systemlogik eigentlich, die ist relativ klar, finde ich. Und also wenn du, ich sag mal, mit einem Infekt aufwachst, dann konntest du dich ja bisher einen Tag ins Bett legen, ich sag mal, ein bisschen ausruhen, viel Tee trinken, was weiß ich, und warst dann am nächsten Tag oft wieder fit. So. Wenn du jetzt aber am ersten Tag zum Arzt musst, läuft eine ganz andere Dynamik ab, ja? Also ich weiß nicht, du hast ja auch schon mal einen Hausarzt erlebt, der dich dann nach stundenlangem Warten im vollen Wartezimmer irgendwie dann ja bestimmt nicht nur für einen Tag krankgeschrieben hat.
Nee, das natürlich nicht. Wir kennen den Standard und immer ist meistens da. Ich schreibe sie erstmal für den Rest der Woche krank und wenn es nicht besser wird, kommen sie wieder. So, das ist ja eigentlich die allgemeine Vorgehensweise.
Ja, ganz genau. Und also die Ärzte schreiben ja vernünftigerweise selten nur für 24 Stunden krank. Aber das heißt, aus einem Tag, ich sag mal gezielte Erholung zu Hause, so, wird dadurch, dass es erzwungen ist, zum Arzt zu gehen, im Regelfall eine mehrtägige AU. Und das ist jetzt nicht nur so ausgedacht, diese oder eine Logik, die wir jetzt hier präsentieren, sondern das behauptet ja auch das DIW. Die warnen genau vor diesem Effekt. Das heißt, strengere Kontrollen können die tatsächlichen Fehltage noch nach oben treiben. Also ist ja schon fast ein bisschen witzig eigentlich.
Ja, das ist nicht so tragisch. Komplexe Gemengelage, wenn die Leute, um diesen Spießrutenlauf beim Arzt zu entgehen, sich doch krank zur Arbeit schleppen, haben wir wieder das Problem des Präsentismus auf der anderen Seite. Ja. Denn wer krank arbeitet, leistet ja deutlich weniger und im schlimmsten Fall steckt dann noch drei Kollegen an der Kaffeemaschine an. Ja. Und am Ende hat dann der Betrieb nicht einen Tag Ausfall von einer Person, sondern vier Leute, die flach liegen.
Ja, und das finde ich auch das Absurde dabei. Also wir hatten ja eine Lösung und wir tauschen jetzt diese eigenverantwortliche Lösung, die ja sehr pragmatisch auch war, gegen ein ganz starres Kontrollsystem und bei dem meiner Meinung nach am Ende alle draufzahlen. So. Und ganz vielleicht senken wir die Statistik der Fehlzeiten auf dem Papier und wie du schon sagst, wir erhöhen eigentlich dadurch nur die Dunkelziffer des Präsentismus, wo wir wissen, dass der volkswirtschaftlich viel teurer sogar noch ist.
Ah ja, und jetzt komme ich nochmal von einer anderen Seite, ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt, Stichwort Bürokratieabbau. Man will ja die Bürokratie abbauen und das ist ja auch enorm wichtig in Deutschland, auch für die Unternehmen. Aber damit würde man das möglicherweise das System ja mit Millionen zusätzlichen Arztbesuchen fluten, ja. Und gleichzeitig kommt ja von der Bundesregierung, oder kommen da Vorschläge, digitale Ersatzwege wie Online-Formulare oder Videosprechstunden zu nutzen. Ja, das ist natürlich, das, Das widerspricht sich da doch ein Stück weit. Oder?
Ja, das waren ja die Reaktionen auf die große Kritik, die dann kam. Da hat man dann einen Tag später gesagt, nein, wir wollen ja auch weiterhin Möglichkeiten anbieten. Das ist ja echt wirklich die größte logische Bruchstelle eigentlich im gesamten Entwurf, ne, oder? Also wenn das Argument lautet, die telefonische Krankmeldung müsse weg, weil die Hürde für Missbrauch zu niedrig sei, wie kann man dann glauben, dass ein Online-Formular dieses Problem löst? Ja? Also es ist genau dieselbe niedrige Hürde, vielleicht sogar noch niedriger, nur auf einen anderen Kanal verlagert. Und das ist also wirklich hier total unlogische.
Ja klar, und gleichzeitig bedeutet das für HR-Abteilung und auch teilweise für IT jetzt noch einen administrativen Aufwand. Manche würden sagen, das ist dann ein Albtraum. Jetzt haben wir mühsam die EAU eingeführt. Und wenn jetzt das System mit Millionen zusätzlichen Eintagesmeldungen geflutet werden, naja, dann ist die digitalen Abrufkanäle zwischen Krankenkassen und Arbeitgebern irgendwann völlig verstopft. Das ist tatsächlich natürlich ein gigantischer Mehraufwand. Das ist richtig, das muss man im Kopf haben.
Ja, genau, für die Organisationen und für die Ärzte sowieso. Also im Prinzip ersetzen wir hier eine Vereinbarung, die ja auch zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin ja getroffen werden. Und wo man so gesagt hat, okay, bleib heute mal im Bett, ne, ruh dich gut aus. Und jetzt wird es eine hochkomplexe, staatlich verordnete Sache daraus gemacht. Und also ein großes Monster, Bürokratiemonster eigentlich. Und genau das Gegenteil wollen wir eigentlich schaffen. Und es ist irgendwie so, wo man sich schon fragt, wo ist da noch so der normale, gesunde Menschenverstand?
Sehr gut, aber lass uns an dieser Stelle, wir gehen da ja wirklich Punkt für Punkt genau ran, einmal mit einigen Mythen aufräumen, die jetzt auch gerade durch diverse HR-Foren oder wenn man über LinkedIn das Thema verfolgt, geistern. Denn viele glauben ja oder vermitteln zumindest den Eindruck, der Staat würde den Unternehmen künftig jegliche Flexibilität nehmen und sie zwingen, ab Tag 1 einen Attest einzufordern. Aber das ist rechtlich gesehen so ja nicht ganz richtig, oder?
Nein, genau. Gut, dass du es ansprichst. Müssen wir genauso sagen. Das ist wirklich ganz wichtig für die Versachlichung. Also was passiert gerade? Also nach den aktuellen Entwürfen geht es primär um die Verschiebung des gesetzlichen Standards. Das heißt, bisher galt laut § 5 des Entgeltfortzahlungsgesetzes, gesetzlich ist die AU ab dem 4. Kalendertag fällig, aber der Arbeitgeber darf sie ab Tag 1 verlangen. So, das ist die Regelung bisher. Künftig soll dieser gesetzliche Standard einfach umgedreht werden. Standard ist dann Tag 1 AU, aber Abweichungen nach oben, also großzügigere Regelungen, ich sag mal bei zum Beispiel Tarifverträgen sind da ja auch schon genannt worden, ne? Betriebsvereinbarungen, die man dann treffen kann oder auch im Arbeitsvertrag kann das dann stehen, die sollen weiterhin möglich bleiben.
Okay, das heißt, die formelle Dispositionsfreiheit, die bleibt erhalten. Was mich persönlich an der politischen Argumentation ein Stück weit irritiert hat, muss ich zugeben, ist die Behauptung, man würde dann damit einfach zu den Verhältnissen zurückkehren, die wir in der Vor-Corona-Zeit hatten. Ja? Also da muss ich sagen, sehe ich doch eine deutliche Diskrepanz zur damaligen Realität.
Ja, weil es schlicht falsch ist, Marc. Ja, also in der Vor-Corona-Zeit, da galt im Entgeltfortzahlungsgesetz eben nicht Tag 1 als gesetzlicher Standard, sondern genau wie heute Tag 4. Ja, also es ist das reine Pandemierelikt, das war lediglich die telefonische AU. Also die Politik nutzt nun also die Abschaffung dieser telefonischen Erleichterung, um eine strukturell völlig neue Nachweislogik einzuführen als gesetzlichen Standard. Und das ist keine Rückkehr zur alten Rechtslage, sondern das ist eine, eine Verschärfung der Baseline, der gesetzlichen Baseline, wie wir sie hatten.
Okay, das ist dann natürlich ein entscheidender Unterschied. Ja? Ja, früher war der gesetzliche Default das Vertrauen für 3 Tage und erst eine individuelle Entscheidung des Arbeitgebers führte zu Tag 1. Und jetzt soll das Misstrauen bzw. die Kontrolle der gesetzliche Default werden. Vertrauen wird damit plötzlich so ein Stück weit begründungspflichtig.
Ja, genau. Und das könnte im Alltag zu einer, ich sag mal, sehr bequemen Führung führen, aber auch vielleicht zu einer sehr ungesunden Führung führen. Also ich sehe jetzt schon HR-Abteilungen vor mir, die sagen, wir würden euch ja gerne vertrauen, aber das Gesetz sieht nur jetzt nur mal Tag 1 vor, so, ne? Also man nutzt den Gesetzgeber als Argument, um ich sag mal, diese individuellen Führungsentscheidungen, die ja über HR hinausgehen, also bis zur Teamleitung etc., eigentlich so aus dem Weg zu gehen. Und dabei zeichnet sich gute Führung doch genau dadurch aus. Also wirklich individuell hinzusehen, bei auffälligen Fehlzeiten das persönliche Gespräch zu suchen etc. Und wenn wir das jetzt pauschal über alle stülpen, dann befürchte ich, entziehen wir uns dieser Führungsaufgabe.
Naja, und wir lösen letzten Endes das eigentliche Problem nicht. Ja? Denn wer das System gezielt ausnutzen will, ja, den hält auch ein neuer Baseline nicht auf. Ja. Aber am Ende verbleibt die gesamte Verantwortung doch ohnehin im Unternehmen. Und jetzt kommen wir zum Punkt, um den es eigentlich geht. Naja, warum werden die Menschen bei uns im Unternehmen krank oder was sind die Ausfallgründe oder stärker als woanders? Und was können wir ganz konkret tun, selbst, anstatt auf den Gesetzgeber zu hoffen oder sozusagen uns dann auf den Mechanismus des Prozesses, was bei Krankheitstagen im Hinblick auf die AU zu tun ist, zu konzentrieren? Man muss doch an die Wurzel gehen.
Richtig, ja. Und genau an diesem Punkt müssen wir anknüpfen. Ich sag mal, oft wird ja so im HR-Kontext oder auch im Gesundheitssystem und so weiter reflexartig nach Prävention gerufen. Ne? Aber mal ehrlich, der Begriff ist ja mittlerweile fast schon ein bisschen verbrannt. Ne? Also er klingt ja so nach riesigen Projekten, Theorie, eine 10. Obstkorb, ne? Und während der Dienstplan morgen früh um 6 kollabiert, ganz andere Themen eigentlich auf dem Tisch liegen. Und wie kommen wir da in ein echtes, wirksames Handeln? Das ist doch wirklich die Frage, die wir uns stellen müssen.
Ja, wie kommen wir in ein echtes, wirksames Handeln? Wahrscheinlich, indem wir uns den unbequemen Fragen stellen. Nämlich, warum werden die Menschen bei uns krank? Welchen Anteil hat unsere Arbeitsorganisation daran? Wie führen wir und wo sind wir vielleicht bewusst oder unbewusst Teil des Problems? Ja, aber das erfordert natürlich Mut und Ehrlichkeit. Ja, es ist ja viel leichter zu sagen, die Leute sind einfach weniger belastbar als früher, ja, als das eigene System zu hinterfragen. Aber genau ist das ist doch eigentlich der Kern der täglichen Arbeit, erstmal genau hinzuschauen und zu verstehen, ja, und zwar wirklich zu verstehen, anstatt hier mit der Gießkanne irgendwelche Maßnahmen zu verteilen.
Ja, ganz genau, ja. Ja, das bedeutet dann auch zum Beispiel Fehlzeiten, ja, also die Quote oder die Zahl eben nicht nur als anonyme Statistik zu verwalten, sondern auch als Muster zu verstehen. Also haben wir Abteilungen mit auffällig hoher Fluktuation und Krankheitsquote? Liegt es an der Führung zum Beispiel vor Ort? Oder auch an mangelnden Erholungszeiten, wie auch immer? Oder liegt es an Prozessen, die Leute permanent frustrieren oder auch mürbe machen? Ja, wie du schon sagst, genau hinzuschauen, um dann auch an der eigenen Situation zu arbeiten.
Naja, und das ist doch eigentlich das ureigenste Interesse auch der Unternehmen. Und dabei dürfen wir den Blick eben nicht nur tunnelartig auf die legen, die nicht da sind. Denn gestern waren sie ja da. Sondern was ist mit den Menschen, die morgens noch zur Arbeit kommen, die noch wollen oder irgendwie können, aber eigentlich, ja, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle schon längst über dem Limit laufen. Ja, also ich glaube, wenn wir nur auf die Fehlzeitenstatistik schauen, wie das Kaninchen von der Schlange, dann übersehen wir völlig das eigentliche große Thema Präsentismus. Wir hatten es ja vorhin schon kurz angesprochen. Ja. Menschen sind da, sie haben keine Fehltage, aber aus unterschiedlichen Gründen. Leistungsfähigkeit, Leistungsbereitschaft eben, nicht voll im Einsatz. Und das ist, sind teilweise gesundheitlich schon auf dem Sprung in den Ausfall.
Ja, naja, genau. Das ist die Kehrseite. Ne? Und wirklich ein reiner Blick auf die Fehltage greift einfach zu kurz. Also wir müssen verstehen, was mit den Menschen eigentlich los ist. Sowohl bei denen, die fehlen, als auch bei denen, die noch versuchen, irgendwie das System aufrechtzuerhalten. Und ich verstehe auch alle Führungskräfte und Unternehmer, die dann auch zu Recht sich beschweren und jammern. Ja, die anderen müssen das alles auffangen und die Mitarbeitenden auch. Untereinander gibt es schon Streit. Aber erst wenn ich diese Hintergründe wirklich verstehe, wenn ich da wirklich rangehe, dann kann ich auch bewerten, wo wir aus eigener Kraft vor allen Dingen ja auch als Unternehmen das schaffen können. Also gänzlich ohne politische Reformen oder Krankenkasseprogramme und hoffentlich auch nicht so zu viel davon sich anzunehmen, was da gerade passiert. Dann weiß ich auch, wo ich wirklich effektiv ansetzen kann. Ja,
Ja, dieses aus eigener Kraft handeln, wie du sagst, ein guter Begriff. Ich finde, das ist wahrscheinlich der entscheidende Hebel. Ja, und da geht es ja oft gar nicht um die ganz großen, teuren Veränderungen. Ja, das ist vielleicht hier an der einen Stelle mal die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, um pflegende Angehörige zu entlasten. Mhm. Oder ist das notwendige Klären von Schnittstellen, wo massiver Stress unnötig entsteht, oder eine Führungskultur, die signalisiert, hey, wir sehen, was du leistest, und umgekehrt, wir sprechen auch Probleme offen und wertschätzend an. Ja, es sind ja, die Menschen sind, wie sie sind. Und es sind ja oft kleinere Dinge, die dann eine große Auswirkung haben können.
Richtig. Und selbst wenn es daran liegt, dass vielleicht der ein oder andere keine Lust mehr hat, selbst wenn es diese Bettkantenentscheidungen gibt, ich will das nochmal sagen, selbst wenn, weil das ist ja auch gerade von Vorständen, Führungskräften und so weiter immer wieder ins Feld geführt, die Menschen haben irgendwie nicht mehr so die Lust. Selbst dann, wenn es so wäre, im übertriebenen Ausmaß, was es ja nicht ist, aber dann könnte ich mich trotzdem fragen, woran liegt das denn? Und dann könnte ich mich trotzdem fragen, liegt es auch an uns oder an unserer Dynamik, die wir im Unternehmen haben? Liegt es an unserer Kultur? Kann ich da trotzdem irgendwas machen und nicht einfach zu sagen, Hände hoch, okay, wir machen einfach hier mehr Druck und dann ändert sich etwas. Weil es ändert sich dadurch gar nichts. Vielleicht sogar wird es dadurch schlimmer, Misstrauen vielleicht noch mehr als vorher. Die Kultur, die vielleicht angeknackst ist, wird dadurch nicht automatisch besser. Und deswegen sollten wir diese echten Hebel, die das Unternehmen jedes Einzelne ja hat, die macht uns ja kein Gesetz kaputt, ne? Aber es nimmt sie uns eben auch nicht ab. Also das ist etwas, das bleibt, ja. Und wer jetzt irgendwie vielleicht sogar panisch irgendwie nach Kontrollwerkzeugen sucht, also das ist ja wirklich auch eine schwierige Zeit gerade für viele. Aber der delegiert seine Führungsverantwortung an den Staat. Und das halte ich für einen sehr, sehr schweren Fehler. Und ich glaube, also positiv gesagt, wer stattdessen wirklich seine Energie nutzt und seinen Fokus auch auf die eigenen Arbeitsbedingungen richtet, diese gesund, leistungsfördernd auch zu gestalten, attraktiv, der schützt nicht nur seine eigenen Mitarbeiter, sondern stärkt natürlich die Arbeitgebermarke etc., aber du leistet sogar was für die Gesellschaft. Also das ist, ich glaube, ganz, ganz entscheidend, dass man das versteht, dass da eine Riesenchance auch liegt in unserer Gesellschaft und für jedes Unternehmen.
Ja, das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Denn die Dinge, die ich in der eigenen Hand habe, kann ich viel stärker verändern als übergeordnete politische Themen. Ja, und dann lass uns doch mal, wenn wir diese Folge zusammenfassen, sagen, klare Botschaft, lasst euch nicht ablenken von Scheindebatten um Atteste ab Tag 1 oder die Abschaffung telefonischen AUs, ja, auch wenn die gerade großen Raum nehmen. Platziert das vielleicht eher mal in die Ecke der Symbolpolitik und schaut, wo die wahren Lösungsansätze liegen können, nämlich in der eigenen Handlungsfähigkeit in den Betrieben, hinschauen, verstehen und dort ansetzen, wo man selbst wirksam verändern kann.
Besser kann man es nicht sagen, Marc. Also am Ende ist Vertrauen kein Risiko, sondern die wirtschaftlich, würde ich sagen, vernünftigste Investition in die Zukunft.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bedanken wir uns für das Zuhören bei dieser Episode von Endlich Montag. Diskutiert gerne mit uns auf LinkedIn oder in den Kommentaren. Wie sieht das in euren Betrieben aus? Wie geht man mit dem Thema Fehlzeiten um? Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und handlungsfähig.
Bis Montag.
Bis Montag. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.